Die Hexenverfolgung fanden im Wesentlichen von 1450 bis 1750 statt. Ihr Höhepunkt lag im 17. Jahrhundert. Zu 80% waren die Opfer Frauen und die waren meist ärmer und älter als im Durchschnitt der Bevölkerung. Betroffen von den Verfolgungen waren vor allem Westeuropa und das westliche Mitteleuropa, insbesondere Deutschland und die Schweiz. Insbesondere waren, so hat der Forscher Brian P. Lewak ermittelt, etwa 110.000 Menschen angeklagt. 60.000 davon wurden hingerichtet. 50.000 Prozesse fanden in Deutschland statt. Zu diesen Angeklagten sind dann noch jene dazuzurechnen, die denunziert wurden, aber bei denen es nicht zur Anklage kam. Auch das war natürlich schon eine traumatische Erfahrung. Die materielle Folgen wie die gesellschaftliche Isolierung nach sich zog. Die Obrigkeiten, die Prozesse organisierten, gingen davon aus, dass die Bedrohung durch Hexen weitaus größer sei und dass sie dieser Gefahr nur mit größter Mühe Herr werden könnten. Es handelt sich also nicht um einen Hexenwahn im Sinne einer psychischen Erkrankung, sondern um eine Ideologie, die von gebildeten Männern erdacht und auch selbst für wahr gehalten wurde. Die dazugehörigen Theorien über das Wirken von Hexen, Teufeln und Dämonen wurden an den Universitäten ausgearbeitet und zur Grundlage der Rechtsprechung gemacht. Sie griffen dabei in der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung verbreitete Vorstellungen über Hexen und deren schädlichen Zauber zurück. Aber erst diese Systematisierung und durch die staatliche und kirchliche Organisation konnten die Verfolgung dann derartige Ausmaße annehmen. Die massiven Hexenverfolgungen waren auch kein Phänomen des Mittelalters, wenn man darunter die Zeit zwischen dem Untergang des Römischen Weltreichs und der Renaissance versteht, sondern der frühen Neuzeit. Im hohen Mittelalter war der Glauben an Hexerei zwar auch schon verbreitet, aber ihr wurde in dieser Zeit noch keine besondere Bedeutung zugemessen. Das änderte sich dann im 15. Jahrhundert. Die Hexenjagd fällt damit in eine Zeit eines kulturellen Aufbruchs, aber auch großer Ängste. In dieser Epoche wurden wichtige Grundlagen für unsere heutige Kultur gelegt. Das macht ein Beispiel deutlich. Katharina Kepler, die der Hexerei angeklagt wurde, war die Mutter von Johannes Kepler. Und dem berühmten Astronomen gelang es in diesem Prozess, den die Historikerin Olinka Rublak in ihrem Buch Der Astronom und die Hexe dargestellt hat, einen Freispruch für seine Mutter zu erreichen. Dieser Prozess fand 1620 statt, also das waren 2 Jahre nach dem Beginn des Dreißigjährigen Kriegs. Damit ist auch schon ein weiterer Faktor benannt, der die frühe Neuzeit in Europa prägt: die praktisch ununterbrochenen, verheerenden Kriege und die militärische Revolution. Unter diesem Begriff sind vor allem zwei Entwicklungen zusammengefasst. Die Bedeutung der Ritter, die die Schlachtfelder des Mittelalters beherrscht hatten, schwindet. An ihre Stelle tritt eine mit Handfeuerwaffen und Kanonen ausgerüstete Infanterie. Die feudalen Aufgebote werden zu Söldnerheeren, damit verbunden ist ein massives Wachstum der Truppenstärken. Die Entwicklung der Feuerwaffen machte die bisherige Art der Befestigung von Burgen und Städten nutzlos und führte nicht zuletzt auch zu einer Umwälzung der Seekriegsführung.
Ein Rüstungswettlauf setzte ein, der bis heute andauert. Damit steigt der Bedarf der Feudalherren nach Geld und damit nach Edelmetallen massiv an. Aus europäischen Bergwerken kann dieser Bedarf an Gold und Silber nicht gedeckt werden, sondern nur durch die Ausplünderung Südamerikas. Die gesellschaftliche Ordnung wird nach wie vor vom Feudalismus und der christlichen Religion bestimmt, auch in den Regionen, wo sich der Protestantismus durchsetzt. Ab dem 16. Jahrhundert kommt es zur Herausbildung von kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen, die sich aber nicht vor der Mitte des 18. Jahrhunderts durchsetzen können. Voraussetzung dafür sind die Vertreibung der Bauern und die Schaffung einer großen Masse von Lohnabhängigen, die Schwemme an Edelmetallen aus Amerika, die Überwindung der Zersplitterung der Märkte und die Erfindung der Börse, die 1609 erstmals erfolgreich in Amsterdam eingerichtet wird. Der Druck auf die Bevölkerung Europas durch die Umwälzung der Kriegsführung nimmt in dem Augenblick zu, als sich das Klima verschlechtert. In der sogenannten kleinen Eiszeit sinken die Durchschnittstemperaturen in Europa. Es kommt häufiger zu Missernten. Durch Aufrüstung und Krieg aber werden die vorhandenen Reserven, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, aufgezehrt. Eine Folge von Rüstung und Krieg ist auch Inflation. Seinen Höhepunkt erreichte das Morden im Dreißigjährigen Krieg, dem etwa ein Drittel der Bevölkerung Mitteleuropas zum Opfer fallen. Der Dreißigjährige Krieg ist der erste Krieg, bei dem überwiegend Feuerwaffen eingesetzt werden. Der andauernde Kriegszustand zieht weitere Verheerungen nach sich: Hunger, Seuchen, ausufernde Ängste und allgemeine Verrohung. Zwar gaben die Staaten den weitaus größten Teil ihrer Einnahmen für den Krieg aus, so der Historiker Lauro Martinez in seinem Buch Blutiges Zeitalter, Krieg in Europa 1450 bis 1700. Aber selbst wenn sie zahlungsfähig waren, erreichten die lebensnotwendigen Gelder oder Kredite die Soldaten in den Kriegsgebieten manchmal überhaupt nicht. In diesem Fall kam es öfters vor, dass die verzweifelten Gruppen sich an der Zivilbevölkerung schadlos hielten, um nicht selbst zu verhungern. Für Bauern, deren Höfe durch die ihrerseits hungernden Soldaten niedergebrannt wurden, bestand oft die einzige Möglichkeit zu überleben darin, sich mit ihren Familien dem Kriegsvolk anzuschließen. Umgekehrt konnten auch die Soldaten bei der Landbevölkerung nicht auf Gnade hoffen. Im Zusammenhang mit Krieg und Hungersnot wird auch von Kannibalismus berichtet, so als Bauern nach der abgebrochenen Belagerung von Mantua im Winter 1630-31 versprengte Landsknechte, von denen sie zuvor ausgeplündert worden waren, überfielen.
Aber auch jenseits der Erfahrung unmittelbarer Gewalt, die weit über das bisher als normal empfundene und erlebte hinausging, ließ die neue Kriegsführung viele Zeitgenossen verstört zurück. In ihrem Geschichtsverständnis waren grundsätzliche Neuerungen nicht vorgesehen. Die Vorstellung von einem Fortschritt gab es noch nicht. Nur die von einem Weltende durch das Eingreifen Gottes. Jetzt aber geschahen Dinge, für die es kein Vorbild gab und für die nicht einmal die Gelehrten Beispiele in den Schriften der Antike finden konnten. Dies verunsicherte Menschen quer durch alle Schichten und stellte auch die herrschende Ordnung und ihre religiöse Legitimierung in Frage. Anders als die feudalen Auseinandersetzungen im Mittelalter waren die Kriege jetzt durch die konfessionelle Spaltung legitimiert und aufgeladen. Die Kriegspropaganda bediente sich neuer Mittel, die durch den Buchdruck möglich wurden. Im Umgang mit der gesellschaftlichen Krise, die durch die kleine Eiszeit verschärft wurde, wurden die Ansprüche der Religion, denen sich die Obrigkeit verpflichtet sah, verschärft. Selbst Hagelstürme galten seit jeher als wundersamer Ausdruck des Zornes Gottes und damit als Ergebnis der Sünden der Menschen. Die Predigten der katholischen und protestantischen Kleriker förderten die Schuldgefühle der Menschen. Damit verstärkten sie die Bereitschaft der Gläubigen, sich ihrerseits auf die Suche nach Schuldigen zu machen und sie beispielsweise in Frauen, die am Rande der dörflichen Gemeinschaft lebten, zu finden. Die Folter war seit Mitte des 13. Jahrhunderts eine allgemeine anerkannte Verhörmethode. Sie verband sich mit den asketischen Traditionen des Christentums, das von der Idee der Erbsünde, also dem Gedanken, dass jeder Mensch schon seit seiner Zeugung gegenüber Gott schuldig ist, geprägt ist. Es handelte sich, so Lauro Martinez, um eine Tradition bzw. eine Kultur, die die Bestrafung des Fleisches feierte. Nicht nur die Selbstgeißelung als Buße und in Bruderschaften, die dem extremen Fasten anhingen, sondern auch in den mit Botschaften überfrachteten Bildern und Ikonen der blutenden, gemarterten Heiligen. Die finstere Kehrseite dieser Darstellung stoisch leidender Märtyrer war, dass nunmehr die Folter um sich griff. Daneben verhängte man Strafen wie das Brandmarken, das Abhacken von Gliedmaßen, verschiedene Formen der Gesichtsverstümmelung, Verbrennen und als öffentliches Spektakel inszenierte Hinrichtungen. Wenn Schmerzen für diejenigen, die sich geißelten, die ja gute Menschen waren, etwas Positives waren, dann waren sie für schlechte Menschen noch besser. Und vielleicht verhalfen sie ihnen ja sogar dabei, zu guten Menschen zu machen. Im Lichte der Entscheidung des vierten Laterankonzils von 1215, dass jeder Christ mindestens einmal im Jahr vor einem Priester beichten musste, war ein durch Folter erpresstes Geständnis bei einem Kapitalverbrechen eigentlich gar nicht so weit entfernt von diesem Ritual der Gewissensreinigung. Die Opfer der Folter bestätigten häufig allein deswegen die Anklagen der Folterer, um ihre Qual zu beenden, damit sie endlich hingerichtet werden.
Der Glaube an Hexen zog sich durch die Konfessionen Katholizismus und Protestantismus. Sie beriefen sich dabei auf das Buch Exodus in der Bibel, in dem gefordert wird, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Der für die westliche Kirche maßgebliche Kirchenlehrer Augustinus, gestorben 430, der bereits die Lehre von der Erbsünde ausgearbeitet hatte, entwickelte auch die Idee vom Teufelspakt. Den Hexenglauben propagierte auch der angesehenste katholische Theologe, der im 13. Jahrhundert lebende Thomas von Aquin. Das zentrale Werk für die Hexenverfolgung wurde dann der 1486 von den Inquisitoren Kramer und Sprenger veröffentlichten Hexenhammer. Auf protestantischer Seite waren es insbesondere Martin Luther und Johannes Calvin, die zur Folter und Verbrennung angeblicher Hexen aufriefen. Es gab aber auch von protestantischer Seite immer wieder Aufrufe zur Mäßigung, wobei die angebliche Bedrohung durch Hexen nicht in Frage gestellt wurde. Den Betroffenen wurden zwei Vorwürfe gemacht, nämlich mit magischen Praktiken anderen Menschen zu schaden und im Bund mit dem Teufel zu stehen, ja diesen anzubeten. Frauen galten auch im Alter als sexuell aktiver als Männer und damit anfälliger für die Versuchungen des Satans. Magische Praktiken waren und sind bis heute ein fester Bestandteil der Kultur. Umstritten war dabei stets ihre Wirksamkeit. Handelt es sich um reine Einbildung oder können auf diesem Wege tatsächlich Menschen, Tiere und Dinge beeinflusst werden? Auch im Mittelalter betrachteten viele diese Dinge mit Skepsis. Die Haltung der Kirche war lange Zeit, dass Zauberer und Hexen vom Satan eingegebene Wahnvorstellungen erliegen würden. Damit gerieten sie zwar einerseits unter Einfluss des Teufels, die ihnen von sich selbst und anderen zugeschriebenen Handlungen hätten aber keinen realen Einfluss. Unter die als Zauberei verdächtigten Handlungen zählten auch von Frauen ausgeübte Heilkunde und selbst Hebammen konnten beschuldigt werden. In den Dörfern und Städten bestehende Spannungen und Rivalitäten führten zu Denunziationen. Es gab aber auch immer wieder Selbstbezichtigungen, von denen bereits der Arzt Johannes Weyer in den Jahren 1515 bis 1518 annahm, dass sie Ausdruck seelischer Erkrankungen waren. Anders als der Vorwurf der Zauberei war die Vorstellung vom Pakt der Hexen mit dem Teufel reine Fantasie. Belegt einzig durch die Folter erpressten Geständnisse. Der anwachsende religiöse Fanatismus im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit ging einher mit einem wachsenden Glauben an die Macht des Teufels. Der Pakt der Hexen mit dem Teufel, der Geschlechtsverkehr mit ihm und Kannibalismus an Säuglingen auf dem Hexensabbat war eine Vorstellung, die Gebildete, insbesondere Kleriker, entwickelten und die eine zentrale Grundlage für die Prozesse darstellten. Auf diesem Weg fand diese Idee ihrerseits Eingang in die bäuerliche Vorstellungswelt. Aus vereinzelten Hexen, von denen man bislang ausgegangen war, wurde auf diese Weise eine große imaginierte Organisation. Es gab natürlich auch unmittelbare materielle Gründe an den Verfolgungen, sich an den Verfolgungen zu beteiligen, beispielsweise Vorteile, die man sich durch eine Denunzierung erhoffte, oder Eigentum, das zugunsten der Richter eingezogen wurde. Das alles gab der Hexenjagd zusätzlichen Aufschub. Die Hexenjagd ging eng einher mit der Angst vor Rebellion. Sie ist vor dem Hintergrund der tatsächlichen Aufstände in Europa zu sehen, wie dem Deutschen Bauernkrieg in Gefolge der Reformation. Diese Rebellion, bei der sich Anhänger der Reformation für ihre Rechte erhoben, war zum Beispiel für Luther ein Werk des Teufels. Galt der Teufel in der christlichen Theologie als aufrührerischer Engel, so stand die Vorstellung vor einer groß angelegten Verschwörung von Hexen, die mit dem Teufel im Bunde stehen, für die Angst vor dem Zusammenbruch der Gesellschaftsordnung und eine Umkehrung der Geschlechterverhältnisse.
So lieferte das Feindbild von Menschen, die mit dem Teufel und Dämonen im Bunde stehen, scheinbar eine Erklärung für die kleinen und großen Katastrophen der Gegenwart, ohne das bestehende Weltbild und die gesellschaftlichen Verhältnisse in Frage zu stellen. Damit hatten die Verfolgungen auch eine von tatsächlich vorhandenen Widersprüchen ablenkende Funktion und festigten so die bestehende gesellschaftliche Hierarchie. Als Reaktion auf die Krise der frühen Neuzeit wurde durch die Hexenprozesse wie durch die konfessionelle Mobilmachung das bestehende Weltbild verteidigt und dabei radikalisiert. Im Verlauf der Verfolgung übernahm dann auch in katholischen Gebieten der Staat die Federführung bei den Hexenprozessen, dem die Kirchen zuarbeiteten. Schließlich gelang es, die bestehende feudale Ordnung wieder zu stabilisieren. Das geschah allerdings in deutlich veränderter Form. Als zentralisierter Staat, der mit einem mit Feuerwaffen ausgerüsteten stehenden Heer das Gewaltmonopol auch gegen untergeordnete Feudalherren für sich beanspruchte. Als merkantilistischer Staat, der in erster Linie zur Finanzierung seiner Armee gezielt die Geldeinkünfte in Form von Edelmetallen förderte. Als Konfessionsstaat, der eine strenge christliche Moral einforderte. Kriege und Sklaverei widersprachen dieser Moral nicht. Widerstand gegen die Prozesse hat es von Anfang an gegeben. Von Angeklagten, die sich weigerten, die ihnen unterstellten Verbrechen zu gestehen, von Angehörigen, Freundinnen und Freunden, die ihnen beistanden, von einfachen Menschen, die sich weigerten zu denunzieren und den öffentlichen Hinrichtungen fernblieben, bis hin zu Angehörigen der Obrigkeit. Humanisten, Theologen und Aufklärer richteten ihre Kritik insbesondere gegen die Folter. Eine wichtige Rolle im deutschsprachigen Raum nahm neben dem bereits erwähnten Johann Weyer dabei der calvinistische Pfarrer Anton Praetorius, der lebte von 1516 bis 1613, und der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld, der von 1591 bis 1635 lebte, ein. Und Spee von Langenfeld hat als Konsequenz insbesondere die Unschuldsvermutung im Strafprozess gefordert. Bei einem Prozess bei Büdingen in Südhessen gelegenen Bierstein trat Praetorius derart vehement auf, dass eine letzte überlebende Angeklagte freigelassen werden musste. Derart gegen die Verfolgung zu protestieren, war lebensgefährlich, da man schnell in den Verdacht geriet, selbst Teil der teuflischen Verschwörung zu sein. Kritische Schriften wie das Buch Cautio Criminalis von Spee von Langenfeld wurden deswegen auch unter Pseudonym veröffentlicht. Es kam auch immer wieder zu Freisprüchen und zum abrupten Ende einzelner Hexenjagden. Zum Beispiel auf Druck von Magistraten, die durch die Welle von Denunziationen, die schließlich auch Angehörige der herrschenden Stände betraf, beunruhigt waren. Auf die Dauer wurde so die Glaubwürdigkeit des ganzen Konstrukts untergraben, bis sich schließlich, unterstützt durch die Entwicklung der Naturwissenschaft und der Philosophie, ein Weltbild durchsetzte, in dem der Hexenglaube keinen Platz mehr hatte. In dem Maße, wie es gelang, die gesellschaftliche Ordnung wieder zu stabilisieren, schwand dann auch die Angst vor Hexen. Schließlich verboten selbst so konservative Herrscher wie Ludwig der XIV. Von Frankreich oder Kaiserin Maria Theresia von Österreich in ihren Ländern die Prozesse.
Ja, das war unser Beitrag, die Epoche der Hexenjagd, ausgearbeitet von dir, Roland, gesprochen von mir, Martin, und dir, Roland. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Auf was hast du da zurückgegriffen? Oder wenn jemand Interesse hat, sich da weiter mit zu beschäftigen, das zu vertiefen, wo muss er oder sie nachschauen?
Ja, also ich habe jetzt allgemein zugängliche Literatur verwendet, weil ich auch selber kein Experte in diesem Gebiet bin. Vor allem sehr lesenswert finde ich das Buch von Ulinka Rublak, Der Astronom und die Hexe, Johannes Kepler und seine Zeit, wo das ganze Verfahren und auch die Situation in den kleinen Städten sehr anschaulich und auch sehr packend geschrieben dargestellt wird. Eine so allgemeine Darstellung ist die von Brian P. Lewak, Hexenjagd, die Geschichte der Hexenverfolgung in Europa. Die ist schon 1999 erschienen bei C.H. Beck. Und dann, was ich sehr interessant fand für die ganze Epoche eben dieser militärischen Revolution, wobei er nicht so stark eben auf diese Hexenverfolgung eingeht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Rolle spielt, aber es ist für den Hintergrund sehr wichtig, ist eben dieses Buch von Lauro Martinez, Blutiges Zeitalter, Krieg in Europa, 1450 bis 1700.